Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen neuen Präsidenten. Sönke Rix hat sich heute in Bonn vorgestellt. Gedenkstätten in Deutschland leisten wichtige Bildungs- und Aufklärungsarbeit in Sachen Demokratie. Bei der bundesweiten Gedenkstättenkonferenz stand auch das Thema Gedenken in der Migrationsgesellschaft auf dem Programm. Der Fotograf Ulrich Wüst hat nicht nur Stadtbilder in der DDR fotografiert, aber mit ihnen ist er nach der Wende bekannt geworden. Sein Werk ist jetzt zu sehen in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Zuerst aber zum Film. Die französische Nouvelle Vague, zu Deutsch Neue Welle, hat das Kino seit Ende der 50er Jahre revolutioniert. Sie war ästhetisch und inhaltlich also eher ein Tsunami, der das Filmemachen für immer verändert hat. Eine Handvoll junger Filmkritiker hat diese Welle ausgelöst, längst ikonisch gewordene Namen Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer, um nur einige zu nennen. Die Nouvelle Vague erfand Geschichten aus dem echten Leben mit improvisierten Dialogen, gefilmt mit frei beweglicher Handkamera und mit viel amerikanischer Coolness.
Alles, was man für einen guten Film braucht, ist ein Mädchen und eine Knarre.
Richard Linklater lässt diese Zeit jetzt lebendig werden, indem er unter dem Filmtitel Nouvelle Vague nun aber die Entstehungsgeschichte von Jean-Luc Godards Außer Atem als Spielfilm umsetzt. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus: Muss man das Original dafür denn gesehen haben oder kennen?
Ja, das könnte man denken, aber ich würde ganz klar sagen, nein. Ich habe sogar ein bisschen die Menschen beneidet, die sich jetzt den Film Nouvelle Vague anschauen und dann vielleicht zum ersten Mal Außer Atem sehen, ob jetzt im Kino oder per Stream. Und um beim Bild des Tsunamis zu bleiben, das du eben so erwähnt hast, also Richard Linklaters Film ist ja auf 35 mm in Schwarz-Weiß gedreht, und dieses Schwarz-Weiß, das bedeutet wirklich das Gegenteil von museal und vergangen in diesem Film. Denn durch das Schwarz-Weiß entsteht die reine Gegenwärtigkeit des Jahres 1958. Und Linklaters Film Nouvelle Vague springt mit uns hinein. Der zieht uns hinein in den Beginn dieser Welle, mit der das moderne Kino beginnt. Und dafür ist es eigentlich völlig egal, ob wir Außer Atem gesehen haben oder noch nicht gesehen haben oder vielleicht sogar nie sehen werden.
Und wird denn überhaupt klar, warum Außer Atem so revolutionär war?
Ja. Also der Plot oder die Story von Außer Atem, das ist ja eigentlich ein bisschen simpel. Oder Godard hat ja gesagt, a girl and a gun, also Mädchen plus Pistole. Also die Story ist ja, ein flüchtiger Ganove, der wird gespielt von Belmondo, der verliebt sich in Paris in eine US-amerikanische Studentin, gespielt von Jean Seberg, und sie verrät ihn an die Polizei. Das ist alles. Aber von Jean-Luc Godard, dem 28-jährigen Filmkritiker mit Sonnenbrille, 28 muss man sich mal vorstellen, der wird hier wirklich mit knarziger Stimme ganz toll gespielt von dem jungen Schauspieler Guillaume Marbeck, von dem geht in dem Film eine unwiderstehliche Energie aus. Das ist das Geheimnis. Er sagt in Linklaters Film, Kino ist eine revolutionäre Kunst, es geht um Bewegung. Und in diese Bewegung zieht er alle mit rein. Also er wählt zum Beispiel als Kameramann Raoul Coutard, der hat als Soldat im Indochina-Krieg gefilmt, und er schiebt ihn für Kamerafahrt mit einem Rollstuhl über die Szene, damit er eben diese bewegliche Handkamera bekommt. Und Godard will auch, dass die Stadt Paris, ihre Bewohner, ihre Cafés, ihre Autos, ihre Boulevards oder auch das Wetter, all das soll in seinen Film einziehen. Also stopft er dann auch noch den Kameramann Coutard in eine Kiste und schiebt sie mit einer Art Schubkarre über die Champs-Élysées. Ja, damit er dann unbemerkt auch die Passanten filmen kann. Also es gibt keine Maske, keine Proben, kein künstliches Licht. Es ist nur die Suche nach dieser Unmittelbarkeit.
Und wie werden die Protagonisten, also Godard und Belmondo, denn gespielt? Sind das 1:1 Kopien oder ist es eher eine freie Interpretation?
Also Godard hat ja Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg, jetzt im Originalfilm, eine ganz freie, so eine improvisierte Körperlichkeit jenseits aller Posen entlockt. Und das macht er jetzt auch in diesem Film, eben ganz toll gespielt, auch so ein bisschen unsicher mit seinen Geheimratsecken, seinen Füllen. Und die große Frage für mich, Und nicht nur für mich, war natürlich, wie werden denn die US-Amerikanerin Zoe Deutsch und der Franzose Aubrey Dulin, wie werden diese beiden, diese Stars spielen, die ja durch Außer Atem ikonisch geworden sind? Und zunächst mal wurden sie auch wirklich auf Ähnlichkeit gecastet. Also Dulin, der hat so Belmondos Boxernase, diese tänzelnde Körperlichkeit, und Zoe Deutsch, die verströmt diese coole Abenteuerlust von Jean Seberg, und trotzdem spielen sich die beiden frei. Also gerade im heiteren, flirtenden Zusammenspiel, also man muss sich das ein bisschen vielleicht so vorstellen, als würde jemand im John Travolta Lookalike-Kostüm auf eine Party kommen oder eine Kostümparty und dann doch auf bezaubernd eigenwillige Weise tanzen.
Mhm. Da hat man ja nun ein Stück Filmgeschichte vor sich. Versteht man denn das Kino, die Kunstform Kino durch diesen Film besser oder anders oder nochmal neu oder überhaupt erst?
Also ich finde, man versteht auf jeden Fall, dass jemand genau wissen muss, was er will und andere davon überzeugen muss. Also diese Mischung aus individueller Überzeugung und kollektiver Improvisation, die wird sehr deutlich, weil Godard weiß eben in Linklaters Film genau, was er will, aber wir wissen es nicht wirklich. Also morgens im Bistro kritzelt er die Szenen des Tages auf den Zettel. Und ich konnte mich auch sehr mit seinem Produzenten Georges de Beauregard identifizieren, dem das alles ein bisschen unheimlich und undurchschaubarer vorkommt. Er findet dann auch heraus, dass Godard an manchen Tagen nur vormittags dreht, an manchen nur 2 Stunden und manchen gar nicht und dann Flipper spielt. Und diese Freiheit ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von Außer Atem gewesen.
Herzlichen Dank, Katja Nikodemus. Sie hat für uns gesehen Nouvelle Vague von Richard Linklater. Der Film kommt heute in die Kinos. Er steigt in sehr große Fußstapfen, der neue Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Sein Vorgänger Thomas Krüger hat das Bild dieser Institution, und das ist sie nämlich wirklich, 25 Jahre lang geprägt wie kein anderer vor ihm. Er war aus dem Osten mit klarer Haltung ein Kämpfer für die Demokratie. Vielleicht könnte man ein widersprüchliches Begriffspaar wie friedlich streitbar für ihn prägen. Im Zentrum der Arbeit der Bundeszentrale steht ja die Förderung des demokratischen Bewusstseins und der politischen Teilhabe mit einem ganz breit aufgestellten Bildungsangebot, zum Beispiel mit dem Valomat. Die neue Hausleitung besteht aus Sönke Rix als Präsident und Volker Ulrich als dessen Stellvertreter. Beide kommen aus der Politik. Seit 1. März sind sie im Amt und heute haben sie sich in Bonn vorgestellt. Jörg Sauerwein berichtet.
Es sind nicht gerade die einfachsten Zeiten, in denen Sönke Rix Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung wird. Bei seinem Antritt in der Bonner Zentrale gibt er zu, er sei durchaus etwas aufgeregt, obwohl er unter anderem 20 Jahre Erfahrung als SPD-Bundestagsabgeordneter mitbringt.
Aber auch, ich habe es gerade eben gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gesagt, ich habe Bock auf diesen Job und auch wirklich sehr viel Lust dazu, weil ich weiß, dass jede Arbeit gerade jetzt im Bereich der politischen Bildung, der Demokratieförderung immens wichtig ist.
Gerade jetzt. Auch der Politikwissenschaftler Matthias Freise von der Universität Münster meint, dass der Bundeszentrale für politische Bildung momentan eine besondere Bedeutung zukommen sollte.
Aktuell ist das deshalb so herausfordernd, weil es ja alles gleichzeitig passiert. Wir leben in einer Art Dauerkrise, wir erleben internationale Konflikte, wir erleben das Abwenden der USA von Deutschland, wir erleben große Probleme bei der Reform unseres Sozialstaates, und das führt eben dazu, dass viele auf sehr einfache Antworten reagieren. Und da wird die politische Bildungsarbeit ansetzen müssen.
Besonders im Extremismus, der häufig auf solche einfachen Antworten setzt, sieht Rix eine der großen Herausforderungen für seine Arbeit in den kommenden Jahren. Es müsse darum gehen, die politische Mitte wieder zu stärken und auch die Bedeutung der Demokratie noch deutlicher zu machen.
Dass wir das Grundgesetz, so wie es ist, auch wirklich annehmen, dass wir wieder miteinander lernen zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen auch auszuhalten und nicht sofort über Ausgrenzungen reden, wenn man nun mal nicht einer Meinung ist, dass wir wieder wertschätzen, dass es Kompromisse gibt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sollten die deutschen Bürger nach dem Willen der Alliierten demokratisch erzogen werden, aus Sorge, dass sie sich sonst auf undemokratische und autoritäre Zeiten rückbesinnen könnten. Deshalb wurde 1952 die Bundeszentrale für Heimatdienst gegründet, die gut 10 Jahre später in den heutigen Namen umbenannt wurde. Jahrzehntelang kannten viele Schüler und Studenten vor allem ein Angebot der Bonner Institution.
Das waren schwarze Hefte zu verschiedenen Themen, politischen Themen, geschichtlichen Themen.
Inzwischen gibt es vieles längst auch online mit tagesaktuellen Infoangeboten und Podcasts. Das bekannteste Angebot wurde allein vor der letzten Bundestagswahl rund 26 Millionen Mal aufgerufen.
Vor jeder Wahl gehe ich erstmal zum Wahl-O-Mat, damit man einmal so ein bisschen weiß, auch in welche Richtung die Partei geht und ob das zu einem passt.
Benutze ich eigentlich vor jeder großen Wahl, so Bundestagswahl oder so. Das ist immer ganz schön so als Entscheidungshilfe.
Auch wenn die Bundeszentrale für politische Bildung viel tut, hakt es trotzdem immer noch, sagt der Münsteraner Professor Freise. Viele Menschen wüssten zu wenig über das politische System in Deutschland und selbst bei denen, die bei ihm mit dem Studium der Politikwissenschaften beginnen, sei es manchmal zum Haare raufen.
Ich habe Studierende, die meinen, dass Bayern eine Monarchie ist. Ich habe Studierende, die nicht wissen, was ein Rechtsstaat ist. Und deswegen tut das also sehr, sehr Not, dass man Menschen überhaupt erstmal zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern macht.
Deshalb hat sich der neue Präsident auch vorgenommen, dass die Arbeit seiner 475 Mitarbeitenden in Bonn, Berlin und Gera in Zukunft noch mehr Menschen erreichen soll. Auch wenn man in den vergangenen Jahren schon vieles gut gemacht habe.
Ich glaube, wir können noch besser werden, indem wir noch mehr junge Menschen über modernere Formate auch ansprechen. Wir können noch besser werden, wenn wir vielleicht auch die Menschen ansprechen, die nicht im klassischen Bildungsbürgertum auch unterwegs sind. Auch da nochmal gucken, wie man niedrigschwellig vor allen Dingen auch die Menschen erreichen kann. Ich glaube, da will ich einen Fokus stark drauf setzen.
Zusammen mit seinem Stellvertreter, dem früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ulrich, will Sönke Rix für frischen Wind in der politischen Bildung sorgen.
Er ist der neue Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und Jörg Sauerwein berichtete. Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft, das ist eines der vielen Themen, die die bundesweite Gedenkstättenkonferenz heute und morgen in Hamburg beschäftigen wird. Es geht darum, bundesdeutsche Gewaltgeschichten, das Wort wird hier tatsächlich als Oberbegriff verwendet für NS-Verbrechen, das SED-Unrecht in der DDR und den Kolonialismus, wie diese Geschichten erinnert werden können und wie vor allem sie vermittelt werden können an junge Menschen, die zum Beispiel hier aufwachsen, zu deren Familiengeschichte aber all das nicht gehört. Darüber habe ich gesprochen mit Dennis Forster. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gedenkstätte Flossenbürg in Bayern und hat dort bis 2022 das Projekt Remember geleitet mit großem M, eine Kooperation mit dem Team von Mind Prevention aus Berlin. Ich habe ihn gefragt, was genau in diesem Projekt passiert ist.
Bei dem Projekt Remember haben wir mit Jugendlichen gearbeitet, 15 Menschen, und das waren eine gemischte Gruppe aus geflüchteten und nicht geflüchteten Schülerinnen und Schülern, die freiwillig teilgenommen haben. Und wirklich zum allergrößten Teil haben Geflüchtete teilgenommen, dieses Angebot wahrgenommen, sich mit der NS-Geschichte zu beschäftigen, aber auch ganz dezidiert mit gegenwärtigen Fragen, mit auch ihrer eigenen Geschichte, auch mit ihren eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung, die ganz dezidiert einen Platz in diesem Projekt haben sollten, auch mit Antisemitismus und Rassismus heute. Und dazu gab es eben ausführliche Besuche an der KZ-Gedenkstätte und eine ausführliche Beschäftigung mit den Verbrechen, die dort stattgefunden haben.
Das heißt, tatsächlich haben die Menschen mit ihren eigenen Migrationsgeschichten sozusagen an Erzählungen von Verfolgung und Exil andocken können. Und dadurch ließ sich die NS-Geschichte vermitteln.
Das ist unter anderem passiert und der Raum dafür wurde unter anderem aufgemacht. Es war aber nicht jetzt etwas, das wir von ihnen verlangt haben, das wir forciert haben, dass sie diese Andockungspunkte genau so identifizieren, sondern das wurde ihnen offen gelassen. Aber natürlich ist es dann so, dass vielleicht eine queere Geflüchtete bei der Verfolgung von queeren Menschen damals einen Anknüpfungspunkt findet oder auch bei dem Rassismus, den auch die Nationalsozialisten natürlich fest in ihrem Weltbild hatten. Genauso wie Geschichten von Flucht ein Anknüpfungspunkt sein können, damals wie heute. Aber letztlich ist es wirklich ein sehr offener Prozess gewesen, wo es wirklich darauf ankommt, wie das weitergesponnen wird und wie die Menschen diesen Raum auch nutzen, um aus dem Nationalsozialismus und dieser Geschichte Ableitungen für ihre Welt, für ihr Leben heute hier in Deutschland ziehen.
Wenn ich das Ergebnis mal vorwegnehmen darf, dann ist die ganze Sache ja ein Erfolg geworden, denn einige Mitglieder des Projekts sind jetzt noch und längerfristig in die Bildungsarbeit der Gedenkstätte über die NS-Geschichte eingebunden.
Das kann man durchaus sagen. Also dieses Projekt würde ich definitiv als Erfolg bezeichnen. Es ist auch ein Pilotprojekt gewesen, also weit mehr als das, was eine Gedenkstätte regulär leisten kann, auch mit diesem ganzen Theateraspekt noch und der Theatertournee, die sich angeschlossen hat.
Das müssen Sie erklären.
In einer zweiten Phase, nach diesen Workshops, nach der Beschäftigung mit ihrer eigenen Geschichte und der NS-Geschichte, wird das alles in einen kreativen Prozess überführt, indem die Menschen unter Anleitung, die Teilnehmenden unter Anleitung eines Regisseurs, ein eigenes Stück aus allen Erfahrungen, aus allen Eindrücken und Lernprozessen schreiben und auf die Bühne bringen. Und damit sind wir in Schulen gegangen und auch auf öffentlichen Bühnen gewesen.
Worum ging es da konkret?
Also dieses Stück hat am Ende den Titel bekommen, Damals wie heute? Fragezeichen. Und das hat eben auch gleich schon so aufgelegt. Ist das alles vergleichbar? Ist das alles das Gleiche? Diskriminierung unter den Nazis, Diskriminierung heute? Also das hat da schon mal auch die Grenzen von Vergleichbarkeit mit drin gehabt. Und es wurde in Szenen eigentlich immer abwechselnd etwas in der Gegenwart, was auch ihre eigenen Erfahrungen sind, etwas, das sie erlebt haben, thematisiert. Und dann Szenen aus der NS-Vergangenheit, also zum Beispiel die Verfolgung von Sinti und Roma oder die Verfolgung von Homosexuellen. Und so wurde immer ein Bogen gespannt zwischen Geschichte und heute.
Wir sagen ja immer, diese deutsche Geschichte ist nicht die Geschichte der migrantischen Jugendlichen. Wie haben Sie diese Frage nach der Identifikation denn erlebt oder wie haben die jungen Menschen selbst sie beantwortet?
Dazu noch eine kurze Einordnung von mir. Diese Aneignung der NS-Geschichte, die wird ja auch von deutschen Jugendlichen, von Angehörigen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ja auch nicht automatisch gemacht. Da gibt es ja einen berechtigten Verweis darauf, dass das ja sehr lange her ist und etwas ist, was wo noch die Urgroßeltern dabei waren. Die Frage nach dem, was hat das mit mir zu tun, die stellt sich ja auch eine Mehrheitsgesellschaft. Und daher ist das keine unterschiedliche Herangehensweise zwischen MigrantInnen und Deutschen, Herkunftsdeutschen. Das schon mal vorangestellt. Und ich würde einfach eine Teilnehmerin zitieren, wie sie das wahrgenommen hat. Sie hat gesagt, I have the right to know. Ich habe das Recht, über diese Geschichte Bescheid zu wissen. Und genauso, glaube ich, haben wir diesen Raum aufziehen können und genauso wurde er angenommen. Nicht als eine Pflicht, diese Geschichte zu ereignen zu machen, sondern ein Recht, diese Geschichte zum Navigieren in dieser Gesellschaft klar zu haben, um diese Gesellschaft heute zu verstehen.
Dennis Forster von der Gedenkstätte Flossenbürg über das Projekt Remember. Die Fotografenszene Ostberlins und der DDR hat sich die Nische für eine eigene, unabhängige Arbeit immer suchen müssen. Bekannte Namen sind Arno Fischer, Sibylle Bergemann, Roger Melis oder Evelyn Richter. Zu diesen unabhängigen Fotografen zählt auch der 1949 in Magdeburg geborene Ulrich Wüst, der seit der Wende als Stadtfotograf entdeckt wurde, weil er ein sehr eigenständiges, charakteristisches Bilderwerk geschaffen hat, das zugleich eine Art historisches Archiv bildet. Eine Überblicksschau in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig heißt denn auch Wandern in Geschichte. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen und Ulrich Wüst dort getroffen.
Im Auftrag des Kurators Kaspar König machte sich Ulrich Wüst 1994-95 für einen Bildband über die Berliner Mitte noch einmal mit der Kamera auf den Weg durch Ostberlin. Dass es dem Namen nach zwar nicht mehr gab, aber dessen Stadtbild damals noch dem der Hauptstadt der DDR entsprach. Es ist der Beginn von Ulrich Wüsts Karriere als Stadtfotograf im wiedervereinigten Deutschland. Zuvor war sein Werk bis zum Ende der 80er Jahre vor allem in Westdeutschland nur sehr wenigen bekannt. Sein Blick auf die Stadt ist unverwechselbar geprägt von seinem Fachwissen als ausgebildeter Architekt und Stadtplaner, zugleich aber vom Gespür dessen, der dort in dieser Stadt täglich lebt oder vielmehr lebt. Muss. Ich bin kein Architekturfotograf, sagt Ulrich Wüst von sich selbst, sondern ich will gute Bilder machen.
Diese Stadtbilder hatten natürlich auch einen ordentlichen Anteil Aggression, weil ich damals in dieser Umwelt leben musste. Und heute ist es mehr ein historischer Blick, also darauf zu schauen. Ja. Im Nachhinein war das eine Spannung. Also bestimmte Straßen, also wie in Berlin-Prenzlauer Berg, die Dunkerstraße, wenn ich da an einem sonnigen Sonntag im August war, war es schwierig, gute Laune zu behalten oder so. Das war einfach sehr, sehr hart. Ja, und diese Härte ist ja völlig rausgenommen aus der Stadt, die aber auch ein Stück dazugehört. Ja.
Ein weiteres bestimmendes Element seiner Bildsprache ist die Vermischung von Öffentlichkeit und Privatheit, die wohl fast nirgends so gut zu studieren war wie in den Städten des Sozialismus. Deren Bewohner waren das Improvisieren gewohnt. Für seine Fotoserien mit großen Leporellos zog Wüst nicht mit schweren Groß- oder Mittelformatkameras los, sondern fotografierte mit Kleinbild. So blieb er locker und flexibel, wie er sagt. Seine Stadtbilder aus den frühen 80er Jahren demonstrieren das exakte Gegenteil von repräsentativer Stadtdokumentation.
Die Formen ziehen mich rein in das Bild, also das Fotografische. Und dann lässt sich dokumentarisch darin einiges finden. Aber das ist ja sehr stark überformt von dem Subjektiven. Ich will nicht lügen, ich will nicht schummeln. Und wenn ich sage Berlin-Mitte, dann sind die Fotos alle aus Berlin-Mitte und ich gehe keine 100 Meter über die Grenze. Alles andere bin ich. Ich erlebe das, erleide das unter Umständen.
Auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme blickt man über die zerklüftete Berliner Dächerlandschaft, in denen solitäre, mehrstöckige Haushälften neben zahlreichen Kaminen in den blassen Himmel aufragen. Sie erwecken den Eindruck einer verbrannten Landschaft. Als Ulrich Wüst später eine Wohnung auf dem Land erwirbt, findet er den gesamten Hausrat des alten Mannes vor, der dort über Jahrzehnte gelebt hat. Er porträtiert alle Einzelteile dieses aufgegebenen Hausstandes in großen Farbbildern. Und obschon Ulrich Wüst kein Menschenfotograf ist, sind die menschlichen Verhältnisse in seinen Bildern zeichenhaft omnipräsent. Im Künstlerkreis des Prenzlauer Bergs in den 80er Jahren hat Ulrich Wüst seinen unabhängigen Blick als Fotograf eingeübt. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Berliner Fotografenszene, mit Arno Fischer, Sibylle Bergemann oder Roger Medes, verband ihn eher ein freundschaftlich distanziertes Verhältnis. Seinen Lebensunterhalt verdiente er zeitweilig als Bildredakteur einer Architekturzeitschrift. Als Mitglied im Verband der bildenden Künstler konnte er jedoch auch hin und wieder Einzelausstellungen zeigen, so etwa 1986 in der renommierten Berliner Fotogalerie am Helsingforser Platz. Als er im Herbst 1989 seine Serie »Später Sommer, letzter Herbst« fotografierte, war für ihn das historische Großwetterleuchten vor dem Zusammenbruch der DDR nicht der entscheidende Antrieb. Auf seinen Bildern aus Moskau im Oktober 1989 zeigt sich exemplarisch seine Distanz zu historischen Dynamiken. Der Fotograf behält einfach seinen Platz hinter den verregneten Scheiben des Reisebusses, während seine mit ihm eingeladenen Kolleginnen eifrig ausschwärmen, um die russische Metropole im historischen Umbruch zu erleben. Gerade die verregneten Fensterscheiben des Reisebusses machen diese Bilder zu einem einzigartigen künstlerischen Dokument dieser Zeit.
Ulrich Wüst in Leipzig. Carsten Probst berichtete über die Ausstellung. Wer den berühmten Architekturpreis Pritzker gewonnen hat, das weiß Susanne Lurwig in den Kulturmeldungen.
Ein Funkturm in der Hauptstadt seiner Heimat Chile, eine Haltestelle im Bregenzer Wald und der Serpentine-Pavillon, das sind drei signifikante Bauten des kroatisch-chilenischen Architekten Smiljan Radic-Clark. Und nun erhält er für diese Arbeit den sogenannten Nobelpreis für Architektur, den Pritzker-Preis. Allerdings erfolgt die Bekanntgabe 10 Tage zu spät. Denn die Debatten rund um den Repräsentanten Tom Pritzker haben zu Verzögerung geführt. Tom Pritzker pflegte enge Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Zunächst hieß es, man wolle den Preis aussetzen. Aber Tom Pritzker hat sich laut dem Fernsehsender CNN zurückgezogen und der designierte Preisträger Radic betonte, dass er sich auf die Integrität der Jury und die Unabhängigkeit des Preises verlasse. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat heute keinen Preis verliehen, sondern sich mit Vertretern großer und kleiner Plattenlabels getroffen. Das Thema waren Streamingdienste und deren teilweise intransparente Praktiken. Schon vor Weihnachten hatte Weimar zu einem Popgipfel geladen. Die Ergebnisse damals wie heute sind bislang eher dürftig. Genauso dürftig wie die Aussagen des Kulturstaatsministers zu der Frage, ob er denn nun zurücktreten werde, weil er im Rahmen der Verleihung des Deutschen Buchhandelspreises drei linke Buchhandlungen mit für viele nicht nachvollziehbaren Gründen ausgeschlossen hat.
Also Buchhandelspreis stand heute nicht auf der Agenda und ich werde ihm bei anderer Gelegenheit gerne dazu alle möglichen Auskünfte geben. Aber das ist nun heute wirklich nicht unser Thema. Es geht um die Musikindustrie, um die Musikerinnen und Musiker. Und das sollte heute im Mittelpunkt stehen.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimar auf die Frage nach seinem Rücktritt am Rande eines Treffens mit VertreterInnen von großen und kleinen Plattenlabeln. Außerdem hat der Kulturstaatsminister den geplanten Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig abgelehnt. Seine Begründung: die Sammlung körperlicher Medienwerke, sprich Bücher unter anderem, bis weit in die Zukunft sei nicht mehr zeitgemäß. Die Nationalbibliothek sollte sich stärker auf die digitale Sammlung konzentrieren. Aus Sicht der Nationalbibliothek in Leipzig ist dies aber gar nicht möglich, denn, Zitat, die Bibliothek ist gesetzlich verpflichtet, 2 Exemplare physischer Medienwerke sowie digitale Publikationen zu sammeln. Eine Reduzierung auf 1 Exemplar würde eine Änderung des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek erfordern.
Danke, Susanne Lohrweg. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend und darin die aktuelle Lage im Iran, Libanon und Westjordanland. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.